Und wir feiern heute den 16. Sonntag nach Pfingsten. Und dazu hören wir zunächst die Worte der heiligen Lesung aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Epheser. Brüder, ich bitte euch, werdet nicht mutlos wegen der Drangsale, die ich für euch erleide. Das bedeutet ja für euch Ruhm. Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen, dass ihr durch seinen Geist dem inneren Menschen nach kraftvoll erstarket, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr selbst in der Liebe festgewurzelt und gegründet seiet. So möget ihr mit allen Heiligen begreifen die Breite und Länge, die Höhe und Tiefe und auch die Liebe Christi verstehen, die alles Erkennen übersteigt und so mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Ihm aber der Vermöge der in uns wirkenden Kraft über all das hinaus noch weit mehr zu tun vermag, als wir erflehen und erdenken können, ihm sei die Ehre in der Kirche und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Evangelist Lukas. In jener Zeit trat Jesus am Sabbat in das Haus eines angesehenen Pharisäers, um zu speisen. Sie gaben genau auf ihn Acht. Da stand nun ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Jesus nahm das Wort und sprach zu den Gesetzeslehrern und Pharisäern: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie aber schwiegen. Da fasste er ihn an, heilte ihn und entließ ihn. Dann wandte er sich zu ihnen und sprach: Wer von euch, dem ein Esel oder ein Ochs in die Grube fällt, würde ihn nicht sogleich herausziehen, selbst am Tag des Sabbats? Darauf konnten sie ihm nichts erwidern. Dann trug er den Geladenen ein Gleichnis vor. Er hatte nämlich bemerkt, wie sie sich die ersten Plätze auswählten. Er sprach also zu ihnen: Wenn du zu einem Hochzeitsmahle geladen bist, so setze dich nicht auf den ersten Platz, denn es könnte einer geladen sein, der vornehmer ist als du. Und der, welcher dich und ihn geladen hat, könnte dann kommen und zu dir sagen: Mach diesen Platz. Dann müsstest du mit Schande unten ansitzen. Wenn du geladen bist, so geh und setze dich an den letzten Platz. Kommt dann der Gastgeber, dann wird er zu dir sprechen: Freund, rücke hinauf. Das wird dir zur Ehre gereichen, vor allen Tischgenossen. Denn ein jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums.
Lob sei dir, Christus.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, ich würde heute gerne über die Genugtuung sprechen. Das ist uns allen schon mehr oder weniger geläufig, aber es ist immer wieder schön, sich das auch bewusst zu machen. Ich habe vor kurzem was gelesen, was das auch sehr schön wieder erklärt hat. Die Genugtuung, speziell die Genugtuung durch Jesus Christus. Die Genugtuung, das Fremdwort heißt ja Satisfaktion. Das ist eigentlich ins Deutsche sehr schön wörtlich übersetzt. Satis heißt genug und fazere tun, also Genugtuung oder auch Wiedergutmachung, sagen wir auch. Und wir können ja auch, oder wir sollen, oder wir wollen, oder wir müssen oft Wiedergutmachung leisten, Genugtuung leisten. Das heißt, wir versuchen, einen Schaden durch eine gute Tat oder durch Zahlung oder wie auch immer, deren Schaden entstanden ist, dadurch diesen Schaden wieder gut zu machen. Das geht in gewisser Weise, in materieller Hinsicht, wenn wir jemandem etwas gestohlen haben oder aus Versehen etwas kaputt gemacht haben, dann können wir den Schaden wieder reparieren. Oder auch wenn wir jemanden verletzt haben, seelisch verletzt haben, können wir versuchen, dadurch, dass wir besonders ihm einen Gefallen tun oder besonders freundlich sind und so weiter, diesen Schaden, den wir ihm zugefügt haben, auch versuchen, wieder zu gut zu machen. Aber im Fall, wenn es eine moralisch böse Tat war, wo wir uns für das Böse entschieden haben, bleibt doch dieses Böse getan und wir können es nicht auslöschen. Und das Interessante ist bei uns, auch wenn wir uns später dann zum Guten wieder wenden und bekehren, tragen wir doch diesen einstmals bösen Willen in uns mit. Denn wir sind eine Person und durch die Person bleiben wir die gleichen. Wenn dieser Wille ganz ausgelöscht wäre aus der Vergangenheit, dann würden wir praktisch unsere Person zerreißen. Und weil wir aber eine Person sind, die über die Zeiten die gleiche bleibt, deswegen tragen wir zum Teil den bösen Willen aus der Vergangenheit mit uns mit. Und das ist ja das große Problem des Menschen. Eigentlich eines der essentiellen Probleme des Menschen, wenn er sich einmal für das Böse entschieden hat und die Bösen zugewandt hat, wie wird er diese Schuld, wir sprechen von Schultern, wie wird er diese Schuld wieder los? Und das ist ja das, was auch den Menschen sehr belastet, wenn er nicht die Genugtuung, auf die wir heute zu sprechen kommen wollen, durch Jesus Christus kennt, wenn er sie nicht annimmt oder sie sich zu eigen macht oder sie nutzt. Und jetzt ist die große Frage, wie kann dieses vergangene Böse wieder gut gemacht werden? Man kann das vielleicht sich so vorstellen, wenn zwei Menschen, ein Mensch will das Böse, ein Mensch will das Gute und sie kommen zusammen zu einer Willensunion, könnte man sagen, oder Interperson, sie beschließen, dass sie einen gemeinsamen Willen fassen und beschließen und entscheiden sich für das Gute. Der gute Mensch überzeugt den Bösen, sich für das Gute zu entscheiden, dann ist der gemeinsame Wille am Ende das Gute. Und auch wenn das eine Individuum das Böse gewollt hat, er hat sich jetzt für das Gute entschieden und dieser gemeinsame Wille ist dann der Ausschlaggebende. Mit anderen Worten könnte man sagen, wenn sich der gewandelte Wille des einen, des Bösen, des früher Bösen, zum Guten wandelt und sich mit dem Willen eines anderen, der ihn zur Liebe anruft und um Liebe anruft, mit diesem anderen vereint, dann ist diese gemeinsame Entscheidung dann die Verwerfung des bloß individuellen Willens des einen. Und die gemeinsame Entscheidung ist dann die rein sittliche Entscheidung. Das setzt aber voraus, dass sich der Gute in dem Fall wirklich mit dem Willen des anderen identifiziert. Das heißt, dass er den Willen des anderen als seinen Willen mitträgt. Und es ist wichtig, dass wir hier sagen, als seinen Willen mitträgt, und nicht nur wie seinen, denn er muss sich wirklich damit tatsächlich identifizieren. Es reicht nicht, wenn er sagt, ich übernehme dieses Wollen wie das meinige, aber ich habe es schließlich ja nicht gewollt, sondern er muss wirklich das zu seiner, sich damit identifizieren und diesen Willen praktisch mit übernehmen und als den gemeinsamen auf sich nehmen, aber doch natürlich ohne zu sündigen. Und dadurch wird das schlechte Wollen durch das Gute überhöht, könnte man sagen. Und so ist es auch bei Jesus. Er hat den Willen der Menschen, den bösen Willen, das Böse der Menschen auf sich genommen, sagen wir. Das heißt, er hat sich identifiziert mit dem Bösen. Und das ist ja das, was wir auch oft lesen und hören, als Jesus Blut geschwitzt hat. Das war das, was ihm eigentlich den größeren Schmerz zugefügt hat, dass er die ganze Sünde der Menschheit auf sich genommen hat und praktisch vor Gott mit dieser Sünde beladen hingetreten ist, als seine Schuld praktisch. Und wir sagen ja auch, er ist für uns zur Sünde geworden oder zum Sünder geworden. Oder zur Sünde geworden, müssen wir eigentlich sagen, weil er selber hat ja eigentlich keine Schuld. Das ist das zweite Wichtige, dass der, der dieses tut, ganz rein sein muss. Weil wenn er an der eigenen Schuld schon trägt, kann er praktisch nicht diese Übergüte herstellen. Das heißt, er muss ganz schuldlos sein und schuldlos jene Schuld als seine annehmen. Und durch diese Übergüte, durch diese Übergüte wird die Schuld überhöht und getilgt. Durch diese Übergüte, warum? Weil es ein ungeschuldetes Tun ist. Weil dieser ganz reine keine Schuld hat, die er irgendwie begleichen müsste. Und er nimmt ganz frei, aus freien Stücken, ganz aus Liebe, die Schuld des anderen mit auf sich. Und da sehen wir gehen praktisch diese Willensgemeinschaft mit Gott, mit Jesus ein. Er trägt unseren Willen mit und nimmt ihn auf sich. Und da sehen wir, was Jesus getan hat. Da sehen wir, wie dankbar wir dafür sein müssen, was Gott getan hat. Er ist, und dazu musste er Mensch werden. Er musste einer von uns werden, damit er auch dann als Mensch die Sünden der ganzen Menschheit tragen kann und als Mensch, als einer von uns die Sünde sühnen kann. Und das hat Gott getan. Ganz aus freien Stücken und nur aus Liebe zu uns ist er Mensch geworden und hat alle unsere Schuld auf sich genommen und in diesem überguten Werk der Sühne getilgt. Und wir sind schon recht gewohnt, den Gedanken, dass wir unsere Schuld wieder ausgelöscht bekommen. Es ist ja wichtig, immer wieder zu bedenken, dass unsere Schuld wird nicht nur abgedeckt oder vergessen bei Gott, sondern sie wird wieder gut gemacht. Das heißt, sie ist ausgeglichen, sie ist nicht mehr da durch dieses unendlich große Werk Gottes oder Jesu. Und wir haben diesen Gedanken schon recht verinnerlicht. Das ist auch gut so. Aber wir müssen uns vielleicht auch manchmal überlegen, wie wäre es, wenn das nicht wäre. Wir könnten diese Schuld nicht loswerden. Wir müssten die Schuld immer mit uns tragen. Und kein Mensch könnte diese Schuld löschen, weil jeder schon in der Schuld steht. Und da denken wir daran, wie dankbar wir sein dürfen, Gott, dass er dieses Werk der Erlösung, wie wir es ja nennen, auch gewirkt hat. Und das passiert auch wieder bei der Heiligen Messe auch. Ihr wisst vielleicht, der Priester, vor der Wandlung legt der Priester die Hände auf die Opfergaben. Und das ist eine Nachahmung der Zeremonie auch, dass die Juden gemacht haben. Sie haben, ich glaube, einmal im Jahr die ganzen Sünden des Volkes auf den sogenannten Sündenbock gelegt. Hat der Priester auch die Hände auf den Bock gelegt, als Symbol praktisch, dass die ganzen Sünden auf den Bock gelegt werden. Und der Bock würde in die Wüste getrieben, wo er dann verendet ist. Und das war praktisch so der Versuch, die Sünde abzugeben. Das hat natürlich aus sich keine Wirkung gehabt. Das war ein Vorbild für das Wirken, das Werk Jesu Christi. Aber wir haben jetzt praktisch das wahre Osterlamm, das die ganze Sünde trägt für uns. Und so legt der Priester auch die Hände auf die Opfergaben bei der Heiligen Messe, um unsere ganzen Sünden hier auf unser Opfer zu legen. Und Jesus wirkt ja hier, wie wir schon oft gehört haben, wirkt ja hier tatsächlich in der Messe wieder real dieses Werk der Sühne. Er nimmt unsere Sünden auf sich und stirbt für uns hier und opfert sich hier als mystische Opfergabe dem Vater da. Dann verstehen wir auch umso besser, umso lebendiger verstehen wir auch noch, was viele Katholiken heute nicht mehr verstehen, warum es eigentlich unmöglich ist, einen gemeinsamen Gottesdienst von Katholiken und Protestanten zu feiern. Weil für die Protestanten passiert hier nichts tatsächlich. Es ist nur ein Gedenken an den Tod Jesu Christi. Aber die Heilige Messe ist mehr als nur das. Die Heilige Messe, hier passiert, wie wir gerade gehört haben, hier passiert wirklich, hier wird wirklich Sühne geleistet für uns und uns Kraft durch dieses Opfer wieder zugegeben. Und wir verstehen auch, was die Heilige Kommunion dann bedeutet. Wenn wir diesen Willen mit Jesus Christus eingehen, dann kommen wir, erstens ist Voraussetzung, dass wir zum Guten, dass wir das Böse nicht mehr aktuell festhalten, sondern abgelegt haben oder uns dagegen gestellt haben. Und dann können wir diese Willensunion mit Gott eingehen. Und das ist ja auch das Ziel der Heiligung, dass wir immer mehr eines Willens mit Jesus werden. Und davon ist dann Ausdruck die heilige Kommunion. Wenn wir unsere Sünden abgelegt haben, dann können wir mit Christus diese innige Vereinigung eingehen und das dürfen wir in der heiligen Kommunion tun. Dann verstehen wir auch, warum Kommunion heißt der Vereinigung. Und diese Vereinigung kann nur der eingehen, der nicht mehr am Bösen festhält, logischerweise. Und deswegen auch zu der noch etwas aktuellen Frage mit der Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene, die praktisch in der Sünde leben. Die können, auch wenn ich ihnen die Kommunion geben würde, sie können die Kommunion mit Gott nicht eingehen, weil sie diese Barriere nicht aufgehoben haben, weil sie noch an dem sündhaften Zustand praktisch festhalten. Das sind eigentlich so Sachen, die sind dann so ganz logisch, wenn man diese Zusammenhänge mal versteht, dass man eigentlich gar nicht groß, dass man versteht, dass die gar nicht zur Diskussion stehen können. Die Kirche drückt es auch heute interessanterweise den Gedanken, oder wie so oft kann man eigentlich sagen, in den Messtexten wieder aus. Und die wollen wir jetzt abschließend noch lesen. Die Sekret drückt aus, wie wir gereinigt werden durch das Opfer hier und Kraft erhalten. Wir bitten dich, o Herr, bitten wir nachher, reinige uns durch die Kraft dieses Opfers. Das ist genau der Gedanke der Tilgung unserer Schuld, der hier in der Heiligen Messe passiert. Und wirke, vermöge deine Barmherzigkeit so in uns, dass wir verdienen, daran Anteil zu haben. An diesem Opfer haben wir den Anteil in der Heiligen Kommunion. Und die Postkommunio sagt, wir bitten dich, o Herr, läutere in deiner Güte unseren Geist, auch wieder die Läuterung, und erneuere ihn durch das himmlische Sakrament. Durch das himmlische Sakrament, die Heilige Messe, wird unser Geist erneuert. So haben wir dann auch für den Leib jetzt und später Hilfe. Das ist auch interessant. Wir sind ja eine Leib-Seele-Einheit praktisch. Und wenn unsere Seele geholfen wird, wenn unsere Seele gereinigt wird und gestärkt wird, dann ist das auch für unseren Leib Hilfe und Stärkung. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht, in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.